Welchen Eindruck habt ihr? Springt euch an? Was seht ihr darin? Seht ihr ein Evangelium drin oder macht es euch eher Angst?
Ruben? Also ich wollte jetzt eine sprachliche Beobachtung machen. Es geht oft um den Namen.
Namen? Okay, lass uns ein bisschen sammeln. Geht viel um Namen. Ja. Sehr gut. Habe ich mir auch notiert. Was noch? Was ist euch aufgefallen? Ein Buch des Lebens erwähnt. Im Zusammenhang mit diesem Buch des Lebens. Wie liest ihr diesen Text? Ist das für euch etwas Gutes oder Schlechtes? Das ist es? Ja? Okay, nicht so gut. Ist gut.
Es ist nur was übrig. Also es ist nur
Nochmal, ich habe akustisch nicht.
Es ist noch was übrig.
Ah, okay. Ist noch was übrig geblieben.
Der spricht von ein paar, die noch da sind, die er retten wird.
Ja, ja.
Denkt an das Übrige und so.
Genau.
Ja.
Wach auf.
Wach auf, okay. Es geht
Sie denken, sie leben, aber sind aber tot.
Okay. Aber guck mal, ganz kurz, interessant, gell? Es geht die Rede von dem Buch des Lebens, dass er sagt, ich werde mich auslöschen. Der eine denkt, huhu, der andere, der andere denkt, nicht auslöschen, und der andere denkt, man kann ausgelöscht werden. Versteht ihr, was ich meine? Ein Text kann verschiedene Reaktionen hervorrufen. Bei einem Dankbarkeit, bei anderen die größte Angst. Okay?
Relativ ist so dieses. Er wird den Lebenden doch nicht völlig löschen, aber wir dürfen auch den Teil brechen.
Dieses, da ist trotzdem noch, obwohl es tot ist, da ist immer noch was lebt eigentlich. Gell? Ja, genau. Da gibt es einen Lebenden doch, den er nicht auslöscht, wenn ein Rohr nicht knickt. Er kommt unerwartet.
Und es gibt welche, die haben ihre Kleider nicht besudelt.
Nicht besudelte Kleider. Leute, 6 Verschen. Steckt so eine Menge. Eine Menge. In diesen, und das ist noch nicht alles.
Und Wachsamkeit.
Wachsamkeit, okay.
Andrea? Ja, und die 7 Geister, die 7 Sterne, er hat sie. Also egal wie schlecht es aussieht, er hat sie.
Er hat sie. 7 Geister, 7 Sterne. Warum die 7 Geister, 7 Sterne in diesem Zusammenhang, gell?
Na, die ganzen Gemeinden.
Aber also, Gemeinden sind was? Geister und Sterne?
Der Heilige Geist.
Der Heilige Geist ist es, ja. Die 7 Leuchter sind die ganzen Gemeinden, gell? Ja. So, warum sagt Jesus, der Sardes Gemeinde, ich habe den ganzen Heiligen Geist und ich habe alle Engel? Warum muss Sardes das wissen? Was hat das mit dem Buch des Lebens zu tun? Was hat das mit Kleidern zu tun, die nicht besudelt sind? Die Kleider. So, einige an Fragen. Ich will einfach dadurch euch ein bisschen hineinnehmen in die Thematik von Sardes. Das mache ich weg. Wir steigen da hinein und ich nehme euch da Stück für Stück hinein. Wieder Kapitel 3, 1 bis 6. Nächster Puzzleteil in diesem ersten Block. Es geht um die 7 Gemeinden, die 7 Leuchter. Und wir gucken uns an in der Reihenfolge, so, wer sagt was, wem. Und das Erste ist die Selbstvorstellung Jesu. Wir arbeiten uns jetzt ein bisschen durch und durch. Und all diese Fragen und Themen und einiges, was ich denke, was wir heben sollen, wir werden da uns ein bisschen durcharbeiten. Das Erste, was wir tun, wir gucken uns Vers 1 an, das ist die Selbstdarstellung Jesu. Ihr erinnert euch, dass Jesus sich nicht ohne Grund immer darstellt. Er sagt nicht allen Gemeinden, nur ich bin Jesus und ich bin alles, sondern er sagt der einen Gemeinde das, der anderen Gemeinde das, der anderen Gemeinde das. Meistens redet in Bildern über sich. Und wo entnimmt er diese Bilder? Oder woher kommen diese Bilder hier bei der Selbstdarstellung, bei den 7 Sendschreiben? Aus der ersten Vision, die Johannes hatte. So, Jesus hat sich ja vorgestellt als einer, der in der Mitte der Gemeinde ist, als der Menschensohn, in der Mitte der 7 Gemeinden, dann werden diese 7 Gemeinden aufgezählt Und dann ist doch die Rede von weißen Haaren, Augen wie Feuer, Gewand und so weiter. Das sind Bilder für das, was Jesus ist und was er für die Gemeinde tut. Ein Gewand steht für einen hochpriesterlichen Dienst. Weiße Haare für Weisheit. Feuer Augen für, er sieht alles. Füße für Herrschaft. Und das sind so Bilder, die in dieser Vision, Jesus sagt, das bin ich und das muss ich sein für euch. Ihr braucht mich komplett so, wie ich bin. Und dann gebraucht er, als er die einzelnen Gemeinden anspricht, das, spricht er verschiedene Schwierigkeiten der Gemeinde an und wie er sie überwindet und was er an der Gemeinde tun muss. Und so stellt sich jede Gemeinde mit einem Aspekt vor, das die Gemeinde braucht. Jetzt stellt er sich der Gemeinde mit zwei Aspekten vor, die die Gemeinde braucht, vor allem Sardes. Und zwar folgende zwei Aspekte. Er sagt, und im Engel der Gemeinde in Sardes schreibt, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. So, das braucht die Gemeinde in Sardes, nämlich sieben Geister und sieben Sterne. So, nicht, dass sie das andere nicht braucht, aber das steht jetzt als Botschaft im Fokus. Das heißt, dass die Einleitung hat was mit dem Inhalt zu tun. Sein Selbstdarstellen hat mit ihrem Zustand, mit ihrem Problem zu tun. Was würdet ihr sagen, mal erstmal schon mal ein Vorstoß, ein kurzes Greifen. Was würdet ihr sagen, was ist das Grundproblem von Sardes?
Geistlich tot.
Verstehen wir, warum er sagt, ich habe die sieben Geister? Sie sagen, wir haben einen Namen, dass wir leben. Andersrum, sie bezeichnen sich als lebendig. Und Jesus sagt, aber ihr seid tot. So, aber sie leben doch, sonst würden sie nicht sagen, wir sind lebendig. Hier geht es nicht um die buchstäbliche Lebendigkeit, sondern hier geht es um eine geistliche Lebendigkeit. Sie stehen und sie repräsentieren, oder ja, sie stehen für etwas und sagen, dass sie gläubig sind, dass sie lebendig sind, dass sie geistlich lebendig sind. Und Jesus sagt, nein, 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 ihr sagt, dass ihr das seid. Ihr habt zwar einen Namen, ihr trägt euch, darf ich euch sagen, ihr heißt zwar Christen, aber ihr habt nicht Christus. Ihr seid zwar Christus, aber der Geist Christi wohnt nicht in euch. Und darum seid ihr tot. So, hier haben wir das Problem, dass die Gemeinde Sardes eigentlich geistlich tot ist. Erinnert euch nochmal an den siebenarmigen Leuchter, an den Weg. Toleranz, Akzeptanz, Vermischung, die Folge geistlicher Tod. Warum? Weil sie Christus nicht mehr haben. Weil sie ihre Hoffnung nicht auf Christus setzen, sondern auf alles andere. Und das gucken wir uns hier an. Ich sage euch, ich liebe diesen Abschnitt, obwohl er so ernst ist, weil ich in ihm so ein herrliches Evangelium sehe. Und für mich ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat in meinem Verständnis, wie ich die Bibel lese. Nicht jetzt, sondern grundsätzlich. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, wie man einen Text lesen kann und darin das Evangelium sehen kann und wie man den gleichen Text lesen kann und darin nur Gericht und Verurteilung und Hoffnungslosigkeit sehen kann. Man kann nämlich aus der gleichen Bibel entweder ermutigt und gestärkt werden oder verdammt werden. Das funktioniert. Die Frage ist nur, wie man es liest. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man liest. Und das hat was mit unserer Prägung zu tun, das hat was auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber es hat auch was mit unserem Glauben zu tun, mit unserem Schriftverständnis oder andersrum. Das hat was damit zu tun, ob der Morgenstern in unseren Herzen auch leuchtet oder nicht. Und wenn er da nicht leuchtet, dann kannst du das nicht sehen. Das brauchst. Und da will ich euch diesen Weg hier zeigen. Um eine kurze Verknüpfung zu der Thyatira. Ich gehe nicht so arg wieder zurück, keine Angst. Aber ihr seht hoffentlich, dass das so aufbaut. Dass es schon einen Grund hat, warum die auch in der Reihenfolge genannt sind. Nicht nur, weil sie da in dieser Route, Postroute dann angeordnet waren. Auch geistlich gesehen werden Dinge verknüpft. Was hat nochmal Jesus gesagt? Was sollen sie bewahren bei Thyatira? Seine Werke, okay? Jetzt geht mit mir nochmal, jetzt geht ihr in Sardes. Vers 2. Wir gehen, Vers 1 nochmal. Wir gehen gleich zurück zu den Geistern und den sieben Sternen. Ich kenne deine Werke, okay? Jawohl, danke. Habe ich unterstrichen. Deine Werke. was muss die Thyatira bewahren? Seine Werke. Aber über was redet Jesus hier bei Sardes? Über ihre Werke. Und schaut mal, was er über ihre Werke sagt. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst. Ha. Dein Werk ist, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Das ist dein Werk. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, aber bist tot. Und dann schaut mal, wach auf, stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig gefunden. Nicht vollkommen. Das heißt, deine Werke reichen bei Gott nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich diesem Umstand jetzt begegnen kann. Nummer eins, ich schalte meine Werkegerechtigkeit 5 Stufen höher. Und hoffe, dass Jesus nächstes Mal sagt, heute bist du näher dem Schritt gekommen. Heute habe ich schon mehr Werke gefunden, aber immer noch nicht vollkommen. Wie viele Stufen muss man hochschalten, dass Jesus sagt, ich habe deine Werke für vollkommen gefunden? Wie viele?
Unendlich.
Unendlich. Versteht ihr? Oder ich lese so. Jesus sagt, weißt du was? Dein Problem ist, deine Werke taugen nichts. Ich habe sie nicht für vollkommen gefunden. Reichen bei Gott nicht. Was muss ich tun? Bewahre meine Werke. Hat der Thyatira schon gesagt, richtig? So, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wie lesen wir diesen Text? Ich lese, oh, Gott hat meine Werke nicht für vollkommen gefunden, Katastrophe. Jetzt gehe ich verloren. Oder ich begreife, was Jesus sagt, das reicht nicht. Dir fehlt etwas Entscheidendes. Sardes, was fehlt dir, um reine Kleider zu haben? Was fehlt dir? Versteht ihr? Man kann so und so lesen. Und da will ich euch hineinnehmen, Stück für Stück. Jetzt habt ihr schon eine Spur, ihr habt auch schon eine Idee und habt wahrscheinlich auch schon die Lösung. Aber lasst uns das gemeinsam nochmal entdecken. Jetzt stellt sich Jesus vor und jetzt geht es um dieses Problem. Ihre Werke reichen nicht. Ihre Werke reichen nicht für Gott. Sie sind nämlich, obwohl sie denken und einen Namen haben, ich sage mal ein Namenschristentum sind sie geistlich tot. Sie haben auf ihrem Ausweis evangelisch, katholisch, freikirchlich, was auch immer. FEG, EFG, BTG, ECG, was gibt es nicht alles? Alles Mögliche, alles. Aber was euch fehlt, ist was? Der Geist. Und darum sagt er, stellt sich vor und sagt, dies sagt der, der die 7 Geister Gottes hat. Interessanterweise, im Gegensatz zu den anderen, heißt es, er hat sie in seiner rechten Hand, gell? Ja. Aber hier heißt es, was du gemerkt hast, er hat sie. Das Bild steht für was? Er besitzt sie. Er hat den Heiligen Geist. Aber, hey, wieso hat Jesus den Heiligen Geist? Das müssen wir mal kurz überlegen. In diesem Zusammenhang, warum ist es wichtig, dass Jesus sagt, ich habe den Heiligen Geist? Weil wenn er es hat, ist auch nur der, der es ihnen geben kann. Auf welchem Weg kriegt man den? Auf welchem Weg kriegt man seinen Geist, um zu leben? Und das ist nämlich die Botschaft. Wie kriegt man den Heiligen Geist? Das ist das Problem in Sardes. Und ich verrate schon einmal, nicht durch Werke. Durch Werke kriegt man nicht den Heiligen Geist. Ja, aber hier steht doch, ich habe deine Werke nicht für völlig gefunden. So, wir gucken, also darum sagt er, er hat dass er den Heiligen Geist hat. Der Selbstbezeichnung und sein Anspruch und das, was er hat, hat was mit dem Mangel der Gemeinde zu tun. So wie er zum Beispiel gesagt hat, ich habe aus meinem Mund geht das scharfschneidige Schwert hervor, dann sagt er, euer Problem ist falsche Lehre. Wort aus seinem Mund, Problem Lehre. Da ist ein Bezug zusammen. Ich bin der Auferstandene, der Erste aus den Toten. Ihr werdet ins Gefängnis gehen und manche werden auch sterben. Aber ihr werdet leben. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Jedes Mal, wenn er seinen Titel, Selbstbezeichnung sagt, soll das die Gemeinde zum Trost dienen. Ich bin das, was du brauchst, nämlich ganz. Du brauchst mich, den Morgenstern. Nicht etwas von mir, du brauchst mich. Ich habe das, was du brauchst. Ich habe den Heiligen Geist. Brauchst du den Heiligen Geist? Ja, ich habe ihn. Also was brauchst du? Mich. So, darum geht's. Gucken wir uns das also an. Bevor wir das weitermachen, ganz kurze Verweisung, warum sagt er aber nicht, ich habe den Heiligen Geist? Was steht in der Offenbarung? Ich habe die sieben Geister Gottes. Ganz ehrlich, ich habe lange, lange, war das meine Frage, als junger Christ, wo taucht der Heilige Geist eigentlich in der Offenbarung auf? Ich habe lange Zeit nur gelesen und habe nur Gott entdeckt, habe Christus fast nie entdeckt in der Offenbarung. Als ich mir die Augen geöffnet wurden, dass ich eigentlich nach Christus schauen muss, habe ich gedacht, ist ja unglaublich, wie viel, nämlich alles ist Christus, das ist die Offenbarung Jesu, das war der nächste Schritt. Und dann habe ich mir mal gesagt, ja, aber wo taucht der Heilige Geist auf? Das spielt eine wichtige Rolle, gell? Und die Offenbarung beschreibt den Heiligen Geist als den siebenfachen Geist. Die erste Erwähnung findet ihr in Kapitel 1, Vers 4 schon. Das ist der große Johannes an die Gemeinden. Und er erwähnt ja den Vater zuerst. Schaut mal, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Verzeiht mir meine kurze Abschweifungen. Aber schaut mal, er grüßt welche Gemeinden? Alle sieben, richtig? Und was wünscht er ihnen von dem Gott? Was wünscht er ihnen? Gnade und Friede. Ist euch klar? Was wünscht er ihnen nicht? Tod und Verdammnis. Nur so, dieser mächtige Gott, er wünscht uns Gnade und Friede. Das heißt, das, was kommt und was er offenbart und was er tut, das dient uns, seiner Gemeinde in Asien und somit der ganzen Gemeinde, zu Gnade und zum Frieden. Allein das bitte nicht überlesen. Versteht ihr, Gott beginnt, ich wünsche dir Gnade und Friede. Gott, du liebst mich nicht. Gnade und Friede, da, du bist nur mein Tod. Gnade und Friede. Versteht ihr, er spricht uns diesen Segen zu und wir, nö. Er nimmt das in den Segen hinein. Wir sollten genau schauen, was er sagt. Also, so, grüßt er Gnade und Friede von dem, der da ist und der war und der da kommt und von den sieben Geistern, die von dem Thron sind und von Jesus Christus. Ich will mich nur daran beschränken, wir haben das durchgeackert. Es ist ein dreifacher Gruß. Gott, der Vater, der als der Allgegenwärtige, der dann kommt und dann kommt Jesus. Witzig. Nicht witzig, herrlich. Und dann wird gesagt, Vater, also der Gott, der Schöpfer. Dann wird gesagt, und den sieben Geistern und dann Jesus Christus. Das ist die Dreieinigkeit Gottes in der Offenbarung. Die Reihenfolge ist etwas anders, wie wir sie kennen. Wer weiß noch warum? Weil ab jetzt geht es um Jesus, ganz genau. Ab jetzt kommt er ins Zentrum und dann wird er... Guck mal, der Gruß Johannes an die Gemeinde ist vom Vater und den sieben Geistern. Ah, da gibt es so sieben Geister, die uns grüßen. Auch da sind wir mündig. Sieben steht für ganz. Sieben Engel, sieben Geister, sieben Gemeinden, sieben Zornesstrahlen, sieben, tausendmal sieben kommen hier vor. Der Punkt ist, es beschreibt den ganzen Geist Gottes. Aber warum? Jetzt hört mal, so herrlich. Wenn Jesus sagt, ich habe an die Gemeinde Smyrna, die geistlich tot ist, ich habe sieben Geister, was will er damit sagen? Allein das damit. Das sind Heiligen Geister. Aber warum? Wenn er sagt ganz, was steht hier? Was kriegen wir? So ein bisschen Kraft vom Heiligen Geist. Versteht ihr? Er stellt uns seine ganze Kraft, sein ganzes Sein, seinen ganzen Geist zur Verfügung. Ich lese euch das. Wir werden das, wenn wir Sardes durcharbeiten, wir werden uns all diese Stellen anschauen für die Verheißung, die dahinter steht. Er ist es, der den Geist, den ganzen, die Fülle, das ist vielleicht ein guter Ausdruck, die Fülle, der er uns ihn durch den Geist anbietet. Das ist die Verheißung, die Gemeinde Sardes unbedingt braucht. Also das ist die erste Erwähnung. Die zweite finden wir Kapitel 4, Vers 5. Da heißt es, Johannes sagt, ich schaue in den Himmel und er sieht jetzt den Thron des Schöpfers und sieht, was da vor ihm sind. Auf diesen Abschnitt werden wir nochmal zurückkommen, weil da was auch mit Kleidern zu tun hat, mit weißen Kleidern. Das heißt, wir werden diesen Abschnitt noch miteinander anschauen. Und dann heißt folgendes, Vers 5. Und Aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Kapitel 4, Vers 5, ja? Schaut mal. Wir haben gelernt, dass der dreieinige Gott in der Offenbarung, in der Gottheit des Geistes, als der siebenfache Geist bezeichnet wird. Hier lernen wir, dass der siebenfache Geist mit welchem Bild gebraucht wird? Feuerfackeln, die um den ganzen Thron Gottes herum sind. Um die Herrscher. Was ist das für ein Bild? Für was steht Feuer? Pfingsten. Pfingsten? Toller Bezug. Läuterung, Gericht, Reinigung, richtig? Und noch was, bisschen simpler, aber so heutzutage, wenn ich mache ich keine Fackel an, gell? Nur wenn ich romantisch eine Fackelwanderung mache. Licht, Erleuchtung. Eine Fackel leuchtet drum, dass man sehen kann, oder? Und wenn es um den ganzen Thron Gottes die Fackeln brennen, dann dient es, um was zu tun? Damit man, dass man sehen kann, die Herrlichkeit Gottes schauen kann. Weil drumherum, über diese, drum um diese Fackeln sind wer? Die 24 Ältesten. Die müssen ja etwas von Gott sehen können. So, das Bild ist folgendes, wenn der Geist Gottes wird unter anderem als der, der natürlich uns erläutert, der uns reinigt, der uns heiligt, richtig. Durch die Reinigung durch den Heiligen Geist, haben wir gelernt, das ist der Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 oder so. Aber hier geht es auch darum, der erleuchtet uns auch. Er erleuchtet uns, er offenbart uns Gott. Er zeigt uns Gott. Darum wird der Heilige Geist auch mit dem Fackel Feuer in Verbindung gebracht. Aber das ist noch nicht alles. Geht man mit mir Kapitel 5. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, der sehr interessant ist und der für uns in der Saalesgemeinde wichtig ist. Kapitel 5, Vers 6. Der Zusammenhang ist hier wiederum das Lamm Gottes, der zuerst ein Löwe ist, dann aber ein Lamm wird, weil dieser König stirbt. Ach, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen. Schaut mal, in der Mitte vom Thron steht im Zentrum, in dem dreht sich alles. In der Mitte der Herrschaft Gottes, können wir so sagen, steht ein Lamm. Und zwar stehen wie geschlachtet. Das bedeutet, man sieht, dass es mal geschlachtet worden ist. Aber es steht, das heißt, es lebt. Ist auch verstanden. Versteht ihr so, wie die Offenbarung Bilder gebraucht? Ein Lamm, das zwar wie geschlachtet aussieht, aber steht. Bei uns ist klar, Jesus starb, ist auferstanden. Hier ist die Rede von dem auferstandenen Christus. Und jetzt schaut mal, wie dieses Lamm aussieht. Das sieben Hörner. Habt ihr ein Lamm mit sieben Hörnern mal gesehen? Und nicht nur sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das ist kein süßes Lamm. Ein Horneskranz auf dem Kopf und Haufen Augen, so. Das ist sehr merkwürdig, habt ihr euch mal vorgestellt. Mit vier Augen hast du noch nicht gesehen. Ah, Hörner, okay, ich dachte Augen. Was in Tschernobyl. Nein, der Punkt ist, wir verstehen wiederum, Offenbarung muss gedeutet werden, denn Jesus ist auch kein buchstäbliches Lamm. Hörner stehen in der Bibel für. Super, das ist richtig gut. Hat sich das Studium gelohnt. Ich freue mich. Hörner stehen für Herrschaft. Ein Horn des Heils heißt sogar, wird er aufrichten. Eine Herrschaft der Rettung. Zum Beispiel. Ein Horn ist deswegen hat auch der Drache Hörner. Weil er wird auch als ein Herrscher beschrieben. Also wir müssen uns nicht vorstellen, dann läuft einer so rum. Sondern auf die Hörner nehmen. Nein, aber wenn es heißt, dass er sieben Hörner hat, was bedeutet das? Alle Herrschaft. Die ganze Herrschaft hat wer? Jesus Christus. Das Lamm hat jetzt die Herrschaft angenommen, weil es jetzt in der Mitte des Thrones, ihm gehört die Herrschaft. Aber er hat nicht nur die Herrschaft jetzt angenommen. Warum? Weil er starb und auferstand, sondern er hat auch sieben Augen. Und was sind diese sieben Augen? Schaut mal. Die sind die sieben Geister Gottes. Ah, die sieben Geister Gottes ist die Umschreibung des Heiligen Geistes. Das sind unter anderem die sieben Fackeln. Richtig? Aber nicht nur die sieben Fackeln, sondern auch die sieben Hörner. Das ist der Heilige Geist. Das heißt, Jesus übt seine Herrschaft durch was aus? Durch seinen ganzen Heiligen Geist. Es ist seine ganze Herrschaft. Er wirkt sie durch seinen Geist. Und zwar, was ist das für ein Geist? Er hat sieben Augen. Was bedeutet das? Er sieht alles. Er ist allwissend. Er ist überall. Wisst ihr, was hier beschrieben wird? Das, was du vorhin gesagt hast, Pfingsten. Als Jesus Christus starb und auferstand, hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt. Und dann hat er was ausgegossen auf die Erde? Seinen Heiligen Geist. Um was zu tun? Um seine Herrschaft aufzurichten. Das ist seine Herrschaft. Es ist eine geistliche Herrschaft. Und wo richtet er die Herrschaft auf? In den Herzen der Menschen, indem er ihnen den Geist gibt und sie von Tod ins Leben. Jeder, der den Geist bekommt, wird zum Leben erweckt. Durch den Heiligen Geist werden wir wiedergeboren. Und wer gibt diesen Geist? Das ist Christus. Ich erzähle euch nichts Neues. Aber das steht alles in Offenbarung. Das ist nicht so, was ich damit sage. Das ist schon passiert übrigens. Gell? Und das passiert immer wieder und es geschieht, bis er kommt. Das heißt, die Herrschaft übt Christus durch seinen Heiligen Geist aus. Er wirkt in und durch seinen Heiligen Geist und das braucht die Gemeinde in Sardes unbedingt. Unbedingt. Was braucht sie? Diese Stelle, ich erwähne euch, ihr könnt sie gerne aufschreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt aufschreiben Jesaja 11, Vers 2 und Zacharia 4, die Verse 1 bis 10. Aber ich sage euch, was drin steht, und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr es aufschreibt. Aber die Bibelstellen sind immer gut. Jesaja 11, Vers 2. Hat jemand eine Idee, um was da Zacharia 4, Vers 1 bis 10? Um den Geist, das ist gut, gut mitgedacht. Sauerstoff ist noch ein bisschen da in dem Raum. Um den Geist Gottes. Wir lesen Jesaja, lesen wir, aber Zacharia lassen wir. Ja, wir haben das schon mal gemacht, gell? So. Bei meiner neuen Bibel ist es für mich echt schwer zu blättern, weil ich das nicht so gut einschätzen kann. Die Blätter fühlen sich anders an, das ist unglaublich. Ich bin immer noch hilflos. Jesaja 10, 11. Und das Herrliche ist, wenn ich blättere, dann bin ich in der Erwartung, ist es auf der gleichen Stelle wie in meiner alten. Und dann finde ich es da wieder oder nicht. Und, es ist nicht da, wo ich es in meiner hatte. Jesaja 11, Vers, ab 2 lese ich, ja. Lass uns aber eins mitnehmen, dann merkt ihr diesen Zusammenhang. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wer ist Isai? Der Vater von David. Und David ist dann die Königslinie, richtig? Merkt ihr, Herrschaftsstab, all diese Dinge, Thematik, das ist damit verknüpft. Das heißt, ein Spross, warum ein Spross? Was ist ein Spross? Ein Trieb, gell? Mhm. Und wann treibt so ein Spross einen Trieb? Nee.
Im Frühling.
Da ist nämlich ein Baum, klack, abgeschnitten. Und so ein Stumpf. Ein Stumpf, wie sei es doch immer, richtig? Warum? Weil diese Linie, die Königslinie, wo man so versagt hatte, richtig? Keiner der Könige hat das getan, was Gott will. Aber Gott hat David verheißen, aus deiner Nachkommenschaft wird jemand kommen. Und dann sagt Gott, aus dieser Linie, die gekappt ist, wird dann, puck, etwas aus dem Toten wird etwas Lebendiges aussprossen. Auf einmal treibt dieser tote Baum, treibt ein Sprieß. Und das ist nämlich Jesus. Das ist das Bild nur, dass ihr Hat ihr wahrscheinlich schon oft gehört, ein Spries, ein Spross und so. Was hat das damit zu tun? Dass dieser toten Linie, Menschenlinie, irdischen, gefallenen, gerichteten Linie schafft Gott ein Wunder und es kommt ein König davor heraus. Und das ist diese Linie, von der ist hier die Rede. Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Auf diesem Spross, auf diesem Nachkommen wird ruhen der Geist des Herrn. Das, wessen Geist ist das? Das ist der Geist Gottes. Wahnsinnsverheißung, gell? Und jetzt schaut mal. Jetzt wird er beschrieben. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was glaubt ihr, was die Gemeinde braucht?
Verständnis.
Jawohl. Darum der siebenfache Geist. Was die Gemeinde braucht, ist, die braucht den Geist des Herrn. Sie braucht nicht etwas von dem Geist des Herrn. Sie braucht den Geist des Herrn. Warum? Damit sie den Geist der Weisheit und des Verstandes hat. Damit sie was hat? Den Geist des Rates und der Kraft. Und damit sie was hat? Den Geist der Erkenntnis und Furcht Gottes. Das, wenn der Geist Gottes nicht, wenn man den Geist nicht hat, hat man das alles nicht. Keine Erkenntnis, kein Verständnis, keine Gottesfurcht. Das macht der Geist in uns. Die Gemeinde braucht den Geist Gottes. Nur nebenbei, nur kurz nebenbei, erinnert ihr euch an, das, was ich euch versucht habe zu zeigen? Erinnert ihr euch an das Bild? Die Menorah? Und dann die sieben Gemeinden? Und dann schaut mal, alles war's. Ah, ja, egal. Das ist auch gut. Schaut mal. Geist, was ist das? Erst liest du mit mir.
Geist der Weisheit und des
Verstandes. Weisheit und des Verstandes. Es wird mit einem Und verbunden. Das heißt, diese Dinge gehören zusammen. Zwei. Dann, was noch?
Rates und Kraft.
Rates und Kraft. Was noch?
Erkenntnis und Furcht des Herrn.
Erkenntnis und Furcht des Herrn. In den siebenarmigen Leuchter fließt der siebenfache Geist durch, damit die Gemeinde was hat, von was sie ein Zeugnis ist, von diesen sieben Dingen. Das kommt dann. Da kommst du raus. Das ist der siebenfache Geist. In diesen Röhren, in den sieben Röhren, muss was fließen? Was bewirkt, dass diese Lampen brennen? Das ist das Öl. Und das Öl ist der Geist. Das ist Sacharja 4, 1 bis 10. Das ist der Verweis dafür. Das ist der Geist. Das braucht die Gemeinde. Um leuchten zu können, braucht sie diesen Geist. Um von dieser Weisheit, um von dieser Kraft, und von all diesen, das bringt die Gemeinde nämlich selbst davor, das kann sie nicht. Sie braucht einen Geist. Sie braucht einen Geist. Seht ihr diese Bezüge? Ja? Wunderbar. Manches müssen wir wiederholen, kurz wieder erinnern, aber diese Dinge will ich, dass diese Verknüpfungen wirklich fest werden. Gehen wir weiter. Und was habe ich gemacht? Genau. Also. Jesus sagt der Gemeinde, das braucht ihr, ich hab's. Ich hab diese Dinge. So, ich geb's, nicht die Welt, ich geb das. Damit ihr leben könnt und leben habt, braucht ihr mich. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, was brauchen sie noch? Was sagt Jesus uns alles? Was brauchen sie noch? Sieben Engel. Versteht? Das sagt der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne hat. So, jetzt die sieben Sterne. Genau, wir gehen zurück. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 1. Sieben Sterne hat. Jetzt ist zwar ein so wichtiger Punkt, aber den habe ich auch mehrfach schon angesprochen, habe mehrfach ihn vertieft an dieser Stelle. Trotzdem will ich das sagen, weil er wichtig ist. Was bedeutet das? Wer sind diese sieben Sterne? Sieben Engel. Was für Engel sind es? Engel der Gemeinde. So eine, wirklich. Nicht die gefallenen Engel, sondern die Engel der Gemeinde. Was sind diese Engel nicht? Zum Beispiel Älteste oder Pastoren. Oder Boten, die von Johannes die Rollen genommen haben, hingebracht. All das findet ihr in den Kommentaren. Unter anderem. Und das ist es nicht. die Gemeinden, sie brauchen nicht den Geist Gottes und dann die Pastoren. Die brauchen sie natürlich auch. Aber das ist nicht, von was hier ist das Thema. Sondern hier geht es darum, was ist ihr Problem? Sie brauchen Leben, richtig? Welches Leben? Ewiges Leben. Wie bezeichnet die Bibel ewiges Leben noch anders? Heil, richtig? Sie brauchen ewiges Heil, ewige Rettung, ewiges Leben. So, jetzt geht man mit dem Hebräerbrief, Kapitel 1. Ich spätestens da denke ich, erinnert euch und ihr versteht, warum sagt Jesus, dass er auch die Engel hat. Hebräerbrief, Kapitel 1. Die Helden sind nicht die Engel, der Held ist Jesus. So, der Hebräerbriefschreiber zeigt, dass Jesus der absolute Held ist. Warum? Weil er Gott, der Schöpfer ist, der Erlöser ist, der Herrscher ist. Das sind Engel nicht. Und da sagt der Freund, wisst ihr aber, was Engel sind? Vers 13. Zu welchen der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Ich lese bewusst immer diese Stellen, damit ihr merkt, das taucht jetzt permanent auf, gell? Wenn man auf etwas sensibilisiert wird, auf einmal sieht man es überall. So, das heißt, hier wiederum ist die Rede von dem mächtigen Jesus. Den haben wir in Thyatira kennengelernt. Jetzt ist, sagt er, also Jesus ist der, der zu Rechten Gottes sitzt. Aber sagt er schon noch, was sagt er über die Engel? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die das Heil ererben sollen? So, was ist die Aufgabe der Engel? Herrschen? Nein. Regieren? Nein. Dienen. Und für wen dienen? Für die, die das Heil ererben sollen. Das heißt, Jesus Christus bringt seine Gemeinde zum Ziel, indem er in der Kraft und durch die Vollmacht des Geistes, die er vom Vater bekommen hat, er sagt im Pfingsten, Petrus sagt, was ihr seht und hört, Jesus Christus, nachdem er zu Rechten des Vaters gesetzt hat, hat den Heiligen Geist empfangen, hat ihn ausgegossen, was ihr seht und hört. Das heißt, er hat die Herrschaft bekommen und Gott übt seine Herrschaft durch seinen Geist aus. Immer hat das getan. Aber wer verfügt jetzt über den Geist Gottes, sagt die Schrift? Jesus. So, aber wie wirkt Jesus durch seinen Geist? Was gebraucht er? Seine Engel. Das ist die Offenbarung. Darum tauchen überall die Engel auf in der Offenbarung. Alles, was geschieht, hat was mit dem Engel zu tun. Das heißt, Jesus sagt, ich habe das, was ihr zum Heil braucht. Ich habe den Geist, der euch das Leben gibt, und ich habe die Engel, die euch zum Heil dienen. Das heißt, die ganzen Ereignisse der Welt, die stattfinden, wenn wir die Offenbarung weiter studieren werden, dann werden wir sehen, dass das, was hier sichtbar passiert, in der unsichtbaren Welt gelenkt wird. Dass die Machtkämpfe nicht gegen Fleisch und Blut sind, sondern gegen geistigen Mächte in der Himmelswelt. So, dass dahinter steht eine geistige Welt, die diesen Kampf ausfechtet. Für uns sogar ausfechtet. Michael und seine Engel kämpfen für uns und schmeißen schon mal den Teufel aus dem Himmel. Für wen hat das getan? Ja, für uns, damit wir dahin kommen, wir da nicht finden. Ich will nicht in den Himmel kommen und den Teufel finden. Versteht ihr? Komm in den Himmel und dann, ach, übrigens, gegen jetzt zu Gott und dich zu verklagen. Das will ich nicht sehen. Egal, ob was ich will oder nicht will, der Punkt, ich werde es nicht. Die ganze Engelswelt, Jesus, ich habe schon gesagt, er hat es nicht mal nötig, selbst den Teufel rauszuschmeißen, aber er sagt, Michael, hau ihn raus. Dann Michael, hinter mir her. Und dann kommen die Milliarden von Milliarden, die Legionen und Legionen, Michael hinterher und die gehen rüber und sagen, raus mit euch. Nö, gehen wir nicht, raus mit euch, gehen wir nicht. Und dann geht's los, kannst du mir vorstellen. Ja, ich habe zu viele Filme gesehen. Dass die Kämpfe dann stattfinden. Nee, das ist letztendlich, das habe ich euch vorgelesen, Offenbarung 12, und wurde hinausgeworfen. Sie kämpften und überkamen nicht die Überhand, sondern Michael und seine Engel, die schmissen sie alle raus. Das findet in der himmlischen Welt statt. Und glaubt mir, das findet dann auch wo ist noch statt? Denn deine Wille Gottes muss geschehen wie im Himmel, so auch auf. Das ist der Punkt. So, dahinter steckt eine geistige Welt. Eine geistige Welt. Und, aber die dienen, das Ganze machen sie nicht einfach nur so. Das Ganze, was Gott tut, das Ziel all seiner Hand, ist doch was? dass die Braut Christi gerettet wird. Dass Gott die Seinen rettet. Und deswegen sagt Jesus, Sardes, du hast zwar den Namen, dass du lebst, das bist du gar nicht. Du brauchst meinen Geist, du brauchst mein Wirken, du brauchst meine Engel, du brauchst meine Macht, du brauchst mich. Das in dieser Weise stellt sich Jesus der Gemeinde in Sardes vor. Okay? Es geht also in der Gemeinde und in diesem ganzen Thema, es geht ums Heil. Es geht um die Rettung. Ich will es so runterbrechen in eine Sprache, die wir kennen und ein Kampf, den ich kämpfe und den ich gerade für sehr wichtig halte, ist, auf welchem Weg wird man gerettet werden? Und liebe Geschwister, ich will das jetzt vorsichtig formulieren. Ich merke, dass viele, die denken, dass sie Christen sind, keine Christen sind, weil sie nicht das glauben, dass das Werk Jesu genügt. Weil sie immer noch glauben, sie müssen etwas dazu beitragen. Und darum sagt Jesus, du hast zwar den Namen, dass du lebst. Du kannst dich sogar Christ nennen, aber das bist du nicht. Du brauchst etwas Entscheidendes. So gibt es viele. Ich erlebe auch und ich sehe das auch. Viele, die das haben und eigentlich daran glauben, ohne zu merken, aber im Zeugnis, in der Verkündigung, auch wie auch immer, dann immer wieder zurückkehren und dahin tendieren, dass immer bei den Menschen und bei seinen Werken landen. Und den meisten würde ich sage das in positiv, ist noch nicht mal bewusst, dass sie letztendlich aber trotzdem bei Menschen landen und bei der Ethik und Moral. Das ist nicht mal bewusst. Aber die sind so drin in ihrer Belehrung, dass sie nicht mal merken. Die sagen, Jesus, Evangelium, Gnade und ja, und dann aber zack. Und dann nehmen sie so einen Text und wisst ihr was, deine Werke sind nicht gut genug. Weißt du was? Dann, weil du das getan hast und weil du das nicht tust und wenn dann Jesus kommt, er wird sagen, es ist nicht gut genug. Für mich ist es ein absoluter Widerspruch zum Evangelium. Und das ist mein Anliegen zu einem, für diejenigen, die eben den Namen zwar haben, aber es nicht sind, dass sie dahin kommen, dass sie aufwachen. Denn das ist, wach auf. Wach auf. Und für die anderen zu sagen, hör auf, wach auf und nimm die Realität wahr. Lass uns nochmal, wir sind jetzt im Vers 1, jetzt geht's los. Das war schon weg. 3 muss es sein, ja. Also, wir haben uns angeschaut, wer es sagt. Es sagt der die 7 Geister und die 7 Engel hat. Und er sagt, ich kenne. Und dann kommt, aber ich habe. Wisst ihr, was bei dieser Gemeinde fehlt? Lob. Die einzige Gemeinde, die keinen Lob hat. Schon heftig, gell?
Ja, da gibt es allerdings das Aber.
Genau. Es gibt auch ein Aber, genau. Ein Aber gibt es überall. Das ist immer gut.
Da ist das positiv.
Ja, das ist positiv. Genau. Normalerweise ist das, beginnt positiv und dann kippt das ins Negative durchs Aber. In dem Fall ist das Aber positiv. Richtig gut. Sehr gute Beobachtung. Aber grundsätzlich, oder zuerst ist da kein. Normalerweise sagt er, ich kenne deine Werke, du hast Treue, du hast Glauben. Ich kenne auch selbst das Wenige, aber ich habe gegen dich, dass die Gemeinde, in der er anfängt und sagt, hey, Katastrophe im Prinzip. Also ich sage so, das ist echt ein schlimmer Zustand. Davor sind Irrlehre, Isabel, davor ist Biliams Lehre, Verfolgung und was weiß ich, Orthodoxie. Aber er hat immer etwas Gutes noch zu sagen. Es gab immer noch etwas Gutes, aber hier, spätestens hier, nichts mehr. Wisst ihr, an wen mich der Brief Sardes erinnert? An einen anderen Brief in der Bibel. An den Galaterbrief. Und die haben die gleichen Themen. Das ist das gleiche Thema. Es gibt einen Galaterbrief, den Paulus geschrieben hat. Das ist einer der jüngsten Briefe. Morgen werde ich darüber predigen in Deutschland, nicht hier bei uns. Es gibt einen Galaterbrief. Ja. Bei euch?
Wir sind nicht da!
Ah! Und ich habe extra was genommen, was damit, sonst hätte ich egal. Ja. Jetzt so. Es ist einer der jüngsten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Das heißt in seiner frühen Christenzeit. Er glaubt es ja, seinen Dienst. Aber es ist einer der härtesten im Vergleich zum Korintherbrief. Guckt euch mal die Umstände in Korinther. Was da alles in Korinth. Von Unmoral, Unzucht in einer Art und Weise, wie Paulus sagt, nicht mal die Welt lebt so, bis Parteiungen, Spaltungen, falscher Umgang mit Geistesgaben, also Katastrophengemeinde. Nebenbei bin ich froh um diese Gemeinde, sonst hätten wir den Brief nicht. Sonst würden wir die ganzen Probleme nicht kennen und auch wissen, wie man damit umgeht. Aber da hat Paulus so viel Gutes zu ihnen zu sagen. Wenn ihr den ersten Korintherbrief und schaut, anfangt zu lesen, dann spricht er so viel Schönes. Er sagt, ihr habt alles, was ihr braucht. Gnade und Friede. Dann geht er zum Galater. Nichts davon. Genau wie hier. Und wisst ihr warum? Das Problem der Galater weit gravierender und schlimmer war als jedes Problem zusammen, das die Korinther hatten. Denn das Problem der Galater war, sie standen in der Gefahr, das Erlösungswerk Jesu Christi zu verlieren, indem sie sagten, du musst noch etwas dazu tun. In dem Fall war es Beschneidung. Sie waren die Gefahr, oder das Schlimme war, sie waren im Begriff, das zu verlieren, was ihre Errettung ist, was sie brauchen für ihre Sünden. Die Korinther, sie hatten zwar eine Menge an Sünden gehabt, aber was hatten sie immer noch? Christus. Deswegen war das nicht das Problem. Aber die Galater hatten nicht das Problem von Unzucht und all diese Dinge. Aber sie hatten das Eigentliche. Paulus sagt, wer aus der Gnade, wer sich unter das Gesetz stellt, unter die Werke, der verliert die Gnade. Und das ist die Tragik. Und das ist Sardes. Sardes ist, ich habe deine Werke nicht für völlig gefunden. Das heißt, du bemühst dich und du machst und du denkst, du lebst, aber du machst es alles aus deinen eigenen Werken. Die reichen nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben hier eine Gemeinde der Werkegerechtigkeit. Das ist Sardes. Wir haben in Ephesus eine Gemeinde der Gesetzlichkeit, der Orthodoxie. Hier haben wir eine Gemeinde, die sich als die bezeichnet, die lebendig ist, weil sie denkt, sie hat genug getan oder sie Dinge tut. Sie hat Werke, die sie vorweist und Jesus sagt, dann prüfe ich sie mal. Dann sagt er, die reichen nicht. Ich habe deine Werke nicht für völlig gefunden. Also, Sardes und Galater, starke Parallele. Und wir beginnen beide in dieser Art und Weise, beide mit einem sehr harten Urteil. Und zwar, ich kenne deine Werke, wie gesagt, deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Das ist das Problem. In zweierlei Dingen können wir das so verstehen. Du hast den Namen, du lebst und bist tot. Das heißt, du besitzt einen Namen oder du nennst dich so, du wirst so genannt. In beiden Fällen ist es egal, ob man sich selbst so nennt oder ob man so genannt wird. Ich will das allgemein auf die Kirche und Gemeinde beziehen, dass nicht alles, was sich christlich nennt, christlich ist. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Wir haben nur das Recht, uns Christen zu nennen, wenn Christus in uns wohnt. Das ist die einzige Legitimation. Nicht, ob ich, wie ich handle, nicht handle, tue, nicht tue. Die einzige Sache, hat Christus in mir Wohnung genommen? Wenn ja, dann darf ich an mein Herzensschild hinhängen, Christ. Ich darf hier an mein Haus nur Schild Zorn hinmachen, weil ich hier drin wohne. Und wenn jemand drin wohnen will, dann kriegt er auch ein Schild. So, ich habe noch ein, zwei frei. Ja, kann man Schild hier machen? Ja, hier wohnen. Aber dann musst du hier wohnen. Nicht sagen, hey, Briefkasten. Scheinidentität. Betrug. Das ist nämlich Betrug. Ja, darum geht's. Und die ganze Thematik ist, ich habe den Geist Gottes. Und nur wer den Geist Gottes hat, ist Christ. Und nicht nur wer sich so nennt, ist Christ. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Woran erkennt man aber, dass man nicht nur sagt, man lebt, dass man wirklich lebt? Man hat Leben. Und woran sieht man das Leben? Kraft. Ich möchte euch diese Thematik kurz zeigen. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Jesus redet nicht von ihrem leiblichen Tod, ist offensichtlich. Richtig? Er redet von geistlichen Tod. Was bedeutet geistlich tot? Zuerst mal bedeutet geistlich tot kraftlos sein. Kraftlosigkeit. Wenn etwas tot ist, bewegt es sich nicht. Es macht nichts, es tut nichts, es ist kraftlos. Wenn die Bibel darüber spricht und sagt, dass wir tot waren gegenüber dem Gesetz Gottes, dann heißt es, wir waren kraftlos. Wir hatten keine Kraft, das zu tun, was Gott von uns möchte. Also hat Gott gesagt, ich mache etwas Neues. Ich werde ihnen was, einen neuen Geist geben. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Damit sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Sie können aus sich heraus das nicht tun. Sie sind kraftlos, sie sind tot. Meine Gebote sind Geist und Leben. Sie sind Fleisch und Tod. Wie können Sie, was Fleisch und Tod ist, Geist und Leben machen? Geht nicht. Ist nicht kompatibel. Also werde ich etwas Neues machen. Ich mache sie zu Geist und Leben. Und wenn sie das sind, dann sind sie befähigt und bevollmächtigt und in der Lage, das zu tun, was ich will, weil sie zu dem werden, was ich will. Ich gebe ihnen meinen Geist. Und er wird sie in alle Wahrheit leiten. Er wird sie beistehen. Er wird ihnen Kraft sein. Er wird ihnen Weisheit sein. Er wird ihnen Erkenntnis sein. Jesaja, wer weiß noch? 11, Vers 2. Wenn wir das heute miteinander lernen, das wäre gut. Jesaja 11, Vers 2. Lernvers. Hat man nie gegeben euch, gell? Ein Lernvers. Hausaufgabe. Nächstes Mal frage ich ab. Jesaja 11, Vers 2. Das ist die Verheißung. Also Tod bedeutet, ein Aspekt des Todes bedeutet Kraftlosigkeit. Das ist wichtig. Ihr behauptet, ihr lebt, aber ihr lebt nicht, ihr seid kraftlos. Ich zeige euch das gleich an ein, zwei Stellen. Der zweite Aspekt ist, vielleicht belege ich erst den ersten Aspekt, bevor ich den zweiten zeige. Ein, zwei Stellen, ein, zwei Zeugen. Der zweite Timotheusbrief. Nicht so weit nach hinten, ist nicht so weit entfernt. 2. Timotheus, Kapitel 3. Wisst ihr, was manche Menschen für eine Angst haben, sich Jesus komplett auszuliefern und dem Evangelium? Weil sie dann sagen, ja, aber was ist dann, wenn ich mich unter die Gnade stelle? Und nicht mehr unter die Werke, dann, was ist, wenn ich dann, ich kenne mich, ich fange an zu sündigen. Versteht ihr, was ich meine? Man hat die Angst, dass man sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat, wenn man nur unter der Gnade ist. Man begreift nicht, aber dass das neu ist, wenn man nicht unter den Werken ist, ist man unter der Gnade, unter einer Gesetzmäßigkeit des Geistes. Und wenn man unter dem Geist, Gesetzmäßigkeit des Geistes ist, hat man den Geist. Und wenn man den Geist hat, hat man was? Jesaja 11, Vers 2. Dann hat man das, was man braucht, um Gottes Gebote zu tun und nach ihm zu leben. Man hat nicht nur das Wissen, was Gott will, man hat auch die Kraft, das zu es zu tun. Und das ist das Neue. Das ist das Neue. Kapitel 3, 2. Timotheus. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Ich staune, was für Paulus für Beschreibungen findet, so spontan. Unglaublich, aber nichts Neues, gell? Widerspiegelt unsere Gesellschaft. Das heißt, in den letzten Tagen leben wir, weil genau das alles das ist. Wir lesen weiter. Die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Das ist dieser Ausdruck. Die eine Form der Gottesfurcht haben. Das heißt, ihre äußerliche Form sieht aus wie gläubig Gottesfürchtige. Dass sie sich Christen nennen oder gottesfürchtig nennen. Aber sie sagen, deren Kraft verleugnen. Das heißt, in ihrem Leben, sie benennen sich als Christen, aber es gibt kein Anzeichen dafür, weil die sagen, sie sind Christen, aber was sind sie? Selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern undankbar, unterdrückend. Lest euch das durch. Die sagen das eine, wir sind es, das andere tun sie. In ihrem Leben gibt es keine Veränderung, keine Kraft, keine Quelle der Kraft. Ich lese weiter, Vers 6. Denn von diesen sind die, die sich in Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist ein Kennzeichen. Immer lernen, aber keine Fortschritte machen. Schaut mal, es ist nicht das Problem des Lernens. Es geht auch nicht um wie schnell man und wie viel Fortschritt, aber es gibt einen Fortschritt. Das heißt, wer unter dem Geist Gottes ist, wenn Kind Gottes ist und nicht nur den Namen hat, sondern den Geist, bei dem wird es Veränderungen geben. Bei einem 30, bei anderen 50, bei anderen 60, bei manchen sogar 100-fach, sagt Jesus. Aber es wird eine Frucht geben. Wenn es auf den Boden fällt, der fruchtbar ist, der echt ist, wird es Frucht geben. Wenn jemand sagt, ich bin's, aber es gibt keine Frucht, dann stimmt etwas nicht. Dann hat man einen Namen, aber man ist tot. Man ist kraftlos. Wie wichtig ist dann dieser Mann? Wach auf, gell? Wach auf. Das heißt, mach die Augen auf und schau mal die Realität an. Träum nicht rum. Kein Träumer zu sein, realistisch zu sein. Ich finde es erschreckend, aber das ist die Tatsache. Die Kolosserstelle, die lasse ich, Kolosser 2, 16 bis 23, für diejenigen, die den zweiten Zeugen haben. Ich habe in letzter Zeit diese Stelle oft gelesen, deswegen werde ich sie auch nur zitieren. Da sagt Paulus, die eine Form der Gottseligkeit haben, sie sagen, berühre nicht, betaste nicht, esse nicht, trinke nicht. Das ist Kolosser. Und es sieht aus, als in der Nichtwertschätzung des Leibes. Die geben sich hin, dient alles aber nur zur Befriedigung des Fleisches. Das ist Kolosser 2. Das heißt, nach außen sieht das religiös aus. Aber es geht nie um Gott, es geht nie mehr um sie selbst. Selbstsüchtiges Verhalten. Und wenn es nur eben das Fleisch sich christlich und da schimpfen kann und sich darum geht. Also das eine ist, wenn die Bibel von Tod redet, guckt euch immer den Kontext an, dann redet sie von Kraftlosigkeit. Das ist eine Umschreibung des Todes. Es muss nicht unbedingt den leiblichen Tod beschreiben. Jetzt gibt es eine zweite Dimension. Die Bibel sagt, wenn die Bibel von Tod redet, dann kann sie von einem geistlichen Tod reden. Habt ihr bestimmt schon gehört. Wir haben davon gesprochen. Was bedeutet geistlich Tod? Es bedeutet nicht, ich sage es zuerst, das bedeutet nicht, dass man im Geist gestorben ist. Das ist nicht geistlicher Tod. Und bei der Wiedergeburt wird der Geist wieder lebendig. Das ist nicht die Definition der Bibel, weder vom geistlichen Tod noch von der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist nicht das. Es wird etwas wiedergeboren, was vorher lebendig war. Das ist nicht Wiedergeburt. Wiedergeburt ist etwas komplett Neues. Bitte achtet auf die Differenzierung. Wir sagen nicht und glauben nicht, Wiedergeburt ist, der Mensch war zuerst geistig lebendig, dann sündigt er, dann starb er geistig, dann kam Gott und durch seinen Geist hat er den Geist wieder lebendig gemacht und das ist jetzt die Wiedergeburt. Nee.
Die Bibel sagt ja neue Kreatur.
Neue Schöpfung, neue Kreatur, komplett Neues. Das erste ist irdisch, seelisch, das zweite ist geistig, himmlisch. So, das ist der Unterschied. Was sagt aber, wenn die Bibel, wenn sie redet von geistlich tot? Was bedeutet geistlich tot? Eine gute Definition findet ihr im Epheserbrief. Das mache ich noch. Und dann ist es eine gute Grundlage, das nächste Mal, dass wir uns das Hauptstück uns anschauen. Epheserbrief, Kapitel 2. Ist die Rede von der Auferstehung Jesu, ja, dass er auferstanden ist. Und dann sagt Paulus, und in der Gemeinde Ephesus spricht er das zu, folgendes, Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitraum dieser Welt, gemäß der Fürst der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Unterdessen hatten wir auch wir einst alle unseren Verkehr in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist die biblische Definition von geistlich tot. Geistlich tot ist der in der Gesinnung der Welt, in der eigenen Gesinnung des Fleisches und in der Gesinnung des Teufels lebt. Sein Denken ist auf diese Dinge ausgerichtet. Die Bibel sagt, er ist geistlich tot. Wisst ihr warum? Weil er lebt ja, er tut ja. Das heißt, er lebt ja eigentlich. Darum sagt die Bibel geistlich tot. Warum? Weil er etwas tut, was ihm den Tod bringt. Das bedeutet geistlich tot. Das heißt, wenn ein Mensch in diesen Dingen lebt, bringt es ihm den Tod. Er steht unter dem Todesurteil. Er ist ein Todgeweihter. Er ist ohne Jesus, ohne Hoffnung, ohne Gott verloren. Er steht unter dem Todesurteil. Das ist ein geistlich Toter. Das heißt, wenn er stirbt, dann stirbt er ewiglich. Er kann ein leiblich sterben und er stirbt leiblich, aber weil er geistlich keine Reinigung bekommen hat, keine Wiedergeburt, wird er ewig tot bleiben, das heißt ewig gerichtet sein. Ein geistlich Lebendiger stirbt auch leiblich, aber er lebt trotzdem. Warum? Weil all die Sünden, für die aufgezählt sind, Vergehungen der Sünden und so weiter, vergeben sind. Darum lebt er weiter und kommt nicht ins Gericht, ins geistliche Gericht zu sein. Versteht ihr? Wir alle stehen unter dem fleischlichen Gericht. Wenn Jesus nicht vorher kommt, müssen wir alle leiblich sterben. Das ist übrigens Gericht. Der Leib wird gerichtet werden, weil es ein Leib der Sünde ist. Der Punkt ist, es gibt welche, die aber glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Das bedeutet nicht, dass der Leib nie wieder sterben wird. Der Leib ist gerichtet, darum wird er sterben. Aber nach dem Geist werden wir ewig leben. Diejenigen aber, die diese Vergebung nicht angenommen haben, Jesus Christus, werden auch nach dem Geist sterben. Ewig sterben. Versteht ihr? Die Bibel, das ist die Definition von geistlich tot sein. Bedeutet, ich stehe unter dem Gericht Gottes. Das ist geistlich tot. Ich stehe unter der Herrschaft des Todes und nicht unter der Herrschaft des Lebens. Das heißt, meine Quelle der Kraft ist der Tod und das ist keine Kraft. Alles, was ich tue, führt zum Tod. Deswegen ist das, was man sieht, wird man ernten. Wenn man in diesem Zustand lebt, kann man nur Tod sehen. Man kann nur das, was der Tod bringt, sehen. Es bringt nichts anderes im Leben hervor als nur Tod. Aber wenn man das Leben hat, dann wird man auch vom Leben ernten. Das ist wichtig, dass wir unterscheiden. Und auch bei der Gemeinde in Sardes hier, wenn Jesus sagt, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist geistlich tot, dann sagt er damit, dir fehlt die Kraft Gottes. Und somit fehlt dir der Geist Gottes. Du brauchst mich. Du brauchst mich. Das ist das Problem der Gemeinde. Und ihre Werke reichen da nicht aus. Sie wollten lebendig sein, durch ihre eigenen Werke wollten sie lebendig sein, versteht ihr? Und sie haben bemüht zu leben. Und Jesus sagt, ich habe es mir angeschaut, das reicht nicht. Du bist immer noch tot. Du bist immer noch tot. Solange du nicht das bekommst, was ich dir geben kann, nur ich geben kann, bleibst du tot. Das ist der Punkt. Wir werden uns das genau anschauen, was ihnen fehlt. Oder auf welchem Weg man es bekommt. Evangelium pur. Und dann kommen wir dahin, dass wir uns anschauen, warum die häufigen Namen auftauchen in diesem Sendschreiben. Wir werden uns die Kleider anschauen müssen, wie sie entfaltet werden, warum sie wichtig sind. Dann werden wir uns, und darauf freue ich mich sehr, mit diesem Buch beschäftigen, mit dem Buch des Lebens. Und vor allem, kann man aus dem Haus gelöscht werden? Ja oder nein? Sagt die Stelle ja oder nein? Ich habe viele Kommentare dazu gelesen und so. Der eine sagt natürlich nicht, der andere sagt natürlich ja. Steht doch da. So, wir werden uns damit beschäftigen. Und dann nicht nur kann man oder kann man nicht, sondern von welchem Buch ist hier die Rede? Was ist das für ein Buch? Warum ein Buch? Ja. Ich finde es spannend. Also gut, theoretisch bin ich vorbereitet, praktisch erst dann, wenn es dran ist. Ich möchte beten, danke euch für die Geduld. Jesus Christus, danke dir für deine Worte, die dich aufs Neue tief erfüllt mit diesem herrlichen Evangelium. Doppelt die Speise gegessen, diese herrlichen Wahrheiten, die in diesem Wort stehen. Ich danke dir, dass du in meinem Herzen aufgeleuchtet bist. Und dass ich dich wirklich als meinen Herrn und Retter bezeichnen kann. Nein, dass dein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass du es bist. Und dass dein Geist in mir ihn auch aufleuchten lässt. Ich danke dir dafür. Und ich danke für jeden Bruder, jede Schwester, die heute hier ist, hier auch dieses Zeugnis abgibt, sagen kann von sich selbst. Und bitte für die, die es nicht haben, Herr, dass du es tief in ihr Herz hineinlegst und dich ihnen in dieser Weise offenbarst, in dieser Weise als Morgenstern vom Ostmeer aufgehst, Herr, dass sie ganz klar diesen guten Weg, diesen herrlichen Weg sehen und diesen Weg, Jesus, dir nachfolgen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen.